Erlebnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zeugnis Zukunft. Ihr könnt es im Hintergrund wahrscheinlich schon hören. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht in unserem Podcast-Studio, sondern wir senden direkt vom Messegelände in Stuttgart. Hier findet vom 11. bis zum 15. Februar die Didakta statt. Das ist die größte Bildungsmesse in Europa. Was haben wir heute vor? Wir wollen euch exklusive Einblicke von der Messe nach Hause liefern und mit spannenden Akteuren aus dem Bildungsbereich sprechen über die Themen Bildungstechnologie, KI, Digitalisierung, aber auch Demokratiebildung. Ich bin hier gerade am Messestand des Ernst-Klett-Verlags. Im heurigen Jahr haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben einen eigenen Makerspace eingerichtet. Dort können Messebesucherinnen neue innovative Werkzeuge für personalisiertes Lernen kennenlernen. Wenn man über die Messe schlendert, dann begegnet einem an allen Ecken und Enden neue Bildungstechnologien und das Thema künstliche Intelligenz ist sehr, sehr präsent hier. Neben der Ausstellung an sich gibt es auch ein sehr hochkarätiges Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte hier. Im Hintergrund, man kann es ja hören, läuft gerade eine Veranstaltung zu deutscher Zweitsprache und zu TeachKit. Die Messe ist auch immer ein Treffpunkt für Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die kommen hier zu Didakta, um Wege für die Bildung der Zukunft zu finden und sich hier auszutauschen. Diese Folge soll natürlich kein Monolog von mir sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt hier viele spannende Menschen auf der Didakta. Einige davon haben wir zu uns eingeladen. Mein erster Gast heute ist Steffen Brill.
Steffen Brill ist Mitbegründer von Eduhu, einer Online-Plattform für Lehrkräfte, die ihren Unterricht weiterentwickeln möchten. Er kümmert sich um die Angebote auf der Plattform und den pädagogischen Input. Sein Schwerpunkt: künstliche Intelligenz im Unterricht.
Servus Stefan, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast schon einen langen Messetag hinter dir. Erzähl mal so, was hast du so gesehen? Was fällt dir so auf, wenn du über die Didakta gehst?
Ja, es ist immer wieder schön, auf der Didakta zu sein. Ich habe immer den Eindruck, das ist wie so ein großes Klassentreffen. Ich meine, ich bin zwar noch gar nicht so viele Jahre auf der Didakta, aber trotzdem fühlt es sich schon so an, dass man viele so Fixpunkte hat, viele Personen schon wiedererkennt, ins Gespräch kommt. Und dieses Jahr fällt mir eigentlich vor allem auf, wie KI ein wahnsinnig präsentes Thema ist. Also sowohl bei Schulbuchverlagen als auch bei ganz, ganz vielen anderen Anbietern, dass KI einfach quasi überall draufsteht, auch wenn man ins Veranstaltungsprogramm schaut, hat man ja wirklich, wirklich viele Veranstaltungen zum KI, auch hier am Klettstand. Und das ist mir vor allem aufgefallen. Und natürlich, dass so ein bisschen diese im Vorhinein diskutierte AfD-Problematik auch hier eine Rolle spielt.
Ja, hört man da oder dort immer wieder noch, ist ein Thema, auch KI. Wenn ich jetzt zurückdenke, das letzte Mal waren wir hier in Stuttgart, Didakta vor 2 Jahren, da war KI noch ein relativ frisches Thema, da hat man ja im November davor eigentlich erst in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutiert. Natürlich ist KI nicht neu gewesen, aber so breit, also durch die Veröffentlichung ChatGPT. Mhm. Damals hatte ich irgendwie so den Eindruck, jeder hat auf dem Stand draufgeschrieben, bei uns ist KI drinnen. Und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, es war plötzlich eine Lösung da oder wir wussten noch nicht so recht, für welches Problem überhaupt. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass da in den letzten 2 Jahren unglaublich viel passiert ist und weitergegangen ist, oder?
Absolut. Also ich glaube auch, dass wir von dem ersten Ausprobieren hin langsam zu Anwendungen kommen, die uns tatsächlich weiterbringen. Also quasi als Kollektiv, die wir in der Bildung tätig sind. Und wir sind halt auch sehr viel in Fortbildung tätig. Und interessanterweise ist das, glaube ich, die gleiche Beobachtung. Also dass immer mehr Leute vom Experimentieren hin in die tatsächliche regelmäßige Nutzung, die dann auch Vorteile bringen, kommen.
Aber man hat schon den Eindruck, also wir bieten ja auch Lehrerfortbildungen an. Und unsere Beobachtung ist nach wie vor so, auch hier bei Veranstaltungen auf der Messe, wenn das Thema KI ist, dann sind am meisten Leute da. Ja. Da kannst du wahrscheinlich teilen, diesen Eindruck,
absolut,
oder?
Absolut. Also wir sehen das auch und auch wir machen ganz, ganz viel Basisschulungen weiterhin auch für Lehrkräfte und wir hätten gedacht, dass sich das irgendwann erschöpft, diese Nachfrage. Aber wir merken, dass man jetzt eigentlich gerade quasi so richtig doll in die Breite kommt. Also ich glaube, es gibt diese Gleichzeitigkeit von, es gibt noch viel Bedarf an Grundlagen zu arbeiten, dass für alle das jetzt ein Thema ist und gleichzeitig spitzt sich schon so ein bisschen zu, dass wir wissen, wofür eigentlich genau.
Aber machst du auch die Beobachtung, dass das relativ breit gefächert ist? Also es gibt Lehrkräfte, die sind da ganz, ganz tief drinnen, haben ihre eigenen Mega-Prompts, setzen es ganz intensiv ein und da gibt es manche, die stehen noch ziemlich am Anfang, also die Bandbreite ist einfach recht groß.
Ja, genau, doch, das beobachten wir auch. Und das ist auch total interessant. Da gibt es zwischen den Schulformen so ein paar Unterschiede, aber grundsätzlich ist das eigentlich in jedem Kollegium so. Du hast so ein paar Heavy-User, so diese 10%, die eben genau den ChatGPT-Premium-Account haben und so ungefähr 10%, die noch nie davon gehört haben, so überspitzt gesagt. Und in der Mitte ist halt so dieses Ausprobieren. Aber gerade dieses Systematische, das ist schon interessant, dass wir da immer noch sehr an sehr, sehr vielen Schulen fortbilden zu. Und ich glaube, dass auch nicht so schnell aufhören wird, weil es dann doch die intensive Auseinandersetzung noch nicht bei allen so gab.
Jetzt gibt es ja auch die Diskussion, wird KI unser Schulsystem tatsächlich fundamental verändern oder nicht? Und wie schnell wird es passieren oder wie lange wird es dafür brauchen? Aber auch die Frage, glaubst du, dass KI-Schule weiterbringt? Ist eine Schule mit KI besser als eine Schule ohne KI?
Oh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, vielleicht gar nichts von beiden so ungefähr, sondern eigentlich, es liegt jetzt in unserer Hand, aus diesem Werkzeug was zu machen. Also ich glaube, dass KI kann totale Vorteile bieten, kann aber auch genauso, wie wir ja auch schon sehen, so wir haben Desinformation, Fake News, Deepfakes, die leichter möglich sind, kann auch das sein. Und wir als Gesellschaft stehen quasi dazwischen und müssen sagen, wir prägen das in die eine oder die andere Richtung. Und ich habe manchmal, also mir macht dann glaube ich eher Sorge, dass wir in der Vergangenheit oft recht langsam waren, diese Entscheidungen zu treffen. Wie wollen wir das nutzen? Und das auch dann kollektiv gemeinsam in eine Richtung zu lenken. Und ich glaube aber, das braucht es, damit daraus was Gutes wird quasi. Damit es auch abseits von dem, was wir jetzt schon gesagt haben, so mit diesen einfachen Anwendungsszenarien, dass es wirklich eine fundamentale Veränderung in Bildung gibt. Dafür bräuchten wir, glaube ich, einen größeren Konsens, mehr Energie quasi in die gleiche Richtung dazu gehen. Und da stelle ich zumindest ein Fragezeichen hinter. Sagen wir mal so.
Das heißt, du bist der Meinung, es liegt an jedem von uns, ob es tatsächlich was Gutes ist oder ob es eher mehr Probleme mit sich bringt. Das Thema KI, das könnte man jetzt auch weiterspinnen. Du hast es vorher schon angesprochen. Natürlich das Thema AfD auf der Didakta ist ein Thema. Es ist ja auch das Motto der heurigen Didakta, das Thema Demokratiebildung. Bildung braucht Demokratie, Demokratie braucht Bildung. Wenn man jetzt über Demokratiebildung spricht, dann hat das ja auch sehr, sehr viel mit Medienkompetenz und Medienbildung zu tun, weil es natürlich schon relevant ist, wo junge Menschen ihre Informationen herbekommen, Stichwort Filterblase und Co. Mhm. Wie gut sind wir da aufgestellt und wo gibt es noch Entwicklungspotenzial?
Also ich persönlich glaube, dass wir da nicht gut aufgestellt sind, ganz, ganz offen gesagt. Also ich glaube, und ich finde, das hat man auch beim Thema KI ganz gut gesehen, es waren ja die Bundesländer sehr, sehr schnell darin, Leitfäden zu veröffentlichen, was sie glauben, was ein guter Umgang ist. Und die waren unterschiedlich im Detail, aber im Prinzip haben sie ja vor allem gesagt, setzt euch auseinander und macht das im Kontext einer größeren Medienkompetenzentwicklung. Und ich habe den Eindruck, dass wir viele von diesen Problemen so einfach der Schule überstülpen und das kommt noch zusätzlich mit rein. Oft sind es diese großen Querschnittsthemen, aber uns fehlt ja dann konkret die Ressource, das Zusätzliche noch zusätzlich zu machen, wenn wir nicht gleichzeitig irgendwas auch wieder rausnehmen aus dem System. Und deswegen glaube ich, ist es bei, genauso wie bei diesen Demokratiebildungsaspekten so, dass wir uns, und damit meine ich gar nicht uns als Individuen, sondern uns als Gesellschaft vielleicht mehr, dass wir uns eigentlich ganz klar setzen sollten, das ist ein großes Problem. Wir müssen erst mal gucken, also dass alle mündig werden. Das müssten wir angehen, was braucht es dafür? Und dann die Schule im Zweifel auch noch mal fundamental ein bisschen anders zu stricken. Und ich sage jetzt nicht, dass wir keine Basiskompetenzen brauchen, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber ich habe den Eindruck, wir frickeln halt immer, machen da was ran, nehmen selten was weg und dann kommt ein Gesamtwerk raus, wo wir nichts von all dem mehr bekommen. Und ich glaube, dass man eigentlich eher gucken müsste, was sind unsere Herausforderungen da und damit dann Schule vielleicht nochmal neu gestalten.
Danke, Steffen, dass du dir Zeit genommen hast an einem langen Didakta-Tag, der ja mit viel Terminen einhergeht. Was hast du heute noch so vor auf der Didakta?
Ich werde jetzt auf jeden Fall zum eigenen Stand erstmal zurück, weil ich jetzt ein paar Stunden raus war und noch gar nicht mitbekommen habe, wie jetzt weiter Resonanz auf unser Tool quasi war, was neu dazu kam. Und wir werden uns auch noch, haben noch den einen oder anderen Termin heute, uns vor allem auszutauschen, wie wir mit ein paar Schulen konkret weiter zu KI arbeiten können. Das steht heute noch an.
Dann habt noch eine schöne Didakta-Woche und ich werde euch am Stand besuchen.
Ja, vielen Dank.
Danke dir
auch. Alles Gute.
Man sieht hier auf der Didakta auch viele Startups und deswegen haben wir einen Startup-Gründer zu uns eingeladen, Dario Nassal.
Dario Nassal ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Buzzard. Die Nachrichten-App bündelt Debatten und unterschiedliche politische Perspektiven aus mehr als 2000 Quellen. Die App wird in über 1200 Schulen genutzt, um Medienkompetenz zu fördern und Filterblasen aufzubrechen.
Servus Dario, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft. Fein, dass du dir Zeit nimmst für ein paar Minuten Talk auf der Didakta. Wie geht's dir denn so? Was hast du gesehen am ersten Tag hier auf der Didakta?
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Und ist wie immer sehr, sehr spannend und auch inspirierend für uns auch als junges Bildungs- und Medienprojekt hier unterwegs zu sein. Man sieht natürlich viel KI. Bildungsbranche ist in der Transformation. Das sieht man an sehr, sehr vielen Ständen. Alle suchen auch händeringend nach neuen Lösungen, wie die Infrastruktur in der Bildung neu gestaltet werden kann, was für neue Tools man vielleicht integrieren kann. Aber es war natürlich dieses Jahr oder ist dieses Jahr ganz besonders natürlich auch ein Stück weit politisch. Demokratiebildung ist ja das Motto und zum ersten Mal auch mit bildungspolitischen Ständen und eben der ganzen Debatte rund um die AfD hochbrisant und aktuell.
Jetzt ist natürlich das Thema Demokratiebildung für euch ganz im Zentrum dessen, was ihr tut. Und wir haben heute schon gehört, Demokratie muss man nicht nur wollen, sondern man muss es auch können. Das heißt, wo, wenn nicht in Schule, kann Demokratiebildung stattfinden? Was tut sie denn, um Lehrkräfte zu unterstützen, das gut in den Unterricht integrieren zu können?
Ja, wir haben Buzzard gegründet. Das ist eine Medien- und Bildungs-App, die einfach zu aktuellen Themen unterschiedliche Perspektiven des demokratischen Meinungsspektrums im Überblick zeigt, die Perspektiven jeweils kurz einordnet und Hintergründe gibt zum Medium und Autor, Autorin. Und jetzt machen wir ein ganz besonderes Projekt zusammen mit euch vom Brett Verlag. Sind wir stolz auf diese Kooperation, in denen wir eben unsere journalistische Expertise zusammenbringen mit der Didaktik-Expertise von Klett. Und das ist so, dass eben Lehrkräfte einmal im Monat zu einer großen politischen Debatte, wie zum Beispiel zur Brandmauer-Debatte rund um die AfD, ein Arbeitsblatt bekommen von Klett und ein Medienspiegel bei uns. Das heißt, sie können diese verschiedenen Positionen im Unterricht thematisieren, das Thema in den Unterricht einbringen, ohne das lange selbst herauszurecherchieren und haben direkt noch die didaktische Vertiefung mit dem Arbeitsmaterial.
Wir haben ja so alle miterlebt in den letzten Monaten und Jahren, dass die politischen Ränder gestärkt worden sind, dass die Gesellschaft zum Teil polarisiert ist. Und dann wird der Ruf immer laut, wir brauchen mehr Demokratiebildung. Wie gut sind denn unsere Lehrkräfte auf mehr Demokratiebildung vorbereitet?
Ja, das ist tatsächlich aktuell leider noch ein Riesenproblem. Also man sieht eben an Schulen, dass das Thema zwar allen irgendwo wichtig ist, es aber zum Teil in den Lehrplänen noch nicht fest verankert ist. Es gibt natürlich Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Politikunterricht. Das ist aber oft nur als Nebenfach. Wird es unterrichtet. Es soll in vielen anderen Fächern fächerübergreifend stattfinden, aber oft ist da natürlich auch Zeitnot und Ressourcenknappheit. Stichwort, dass eben viele Lehrkräfte auch Mühe haben, ne, den Lehrplan alles durchzubringen, die ganzen Klausuren zu schreiben und dann fällt das oft so ein bisschen hinten runter. Und es ist eben auch so, für viele Lehrkräfte muss man sich ja mal auch überlegen, in was für einer Zeit wir gerade leben aktuell. TikTok, ne, seit ein paar Jahren einfach eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sagen, bei Jugendlichen. Wir sind oft an Schulen vor Ort und wir reden mit Jugendlichen, wie informiert ihr euch? Und viele sagen, sie sind am Tag mehrere Stunden auf TikTok. Es gibt Jugendliche, die sagen, sie sind bis zu 8 Stunden am Tag auf TikTok. Das heißt, das ganze Weltbild hat sich geändert, dieser Generation, die jetzt gerade heranwächst. Und für Lehrkräfte ist es noch eine relativ neue Entwicklung und gerade für das Bildungssystem. Also es dauert ja Jahre, sich darauf einzustellen. Das heißt, für viele Lehrkräfte ist das gerade sehr, sehr schwer, ganz schnell mit diesen neuen Technologien umzugehen. Viele nutzen auch selber nicht Social Media ausgiebig. Das heißt, es ist ein Stück weit auch eine Überforderung noch, es ist eine Transformation. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass jetzt neue Projekte versuchen, das Thema in den Fokus zu rücken und es auch Lehrkräften leichter zu machen, mit diesen aktuellen Fragen umzugehen und auch demokratische Diskussionen im Klassenzimmer stattfinden zu lassen.
Aber wenn du sagst, viele Jugendliche sind auf TikTok, TikTok hat seine eigene Regeln und seine eigene Funktionsweisen. Könnte man TikTok nicht auch ganz gut nutzen, um Demokratiebildung auch sehr lebensnah von jungen Menschen zu vermitteln?
Absolut. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Themen, die Jugendliche beschäftigen, unter anderem eben auch auf TikTok aufgegriffen werden im Unterricht und man gerne auch Beispiele aus den sozialen Medien nutzt, um sich anzuschauen, wie wird es jetzt hier dargestellt. Ich glaube, gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass TikTok und auch andere soziale Medien wie Instagram nie dafür gemacht wurden, dass es ein Werkzeug für politische Meinungsbildung ist. Wenn man sich anschaut, es gibt zum Beispiel Studien, die gezeigt haben, dass eben gewisse politische Parteien und auch zum Teil die politischen Ränder deutlich mehr Einfluss haben auf TikTok. Also unter anderem die AfD, ohne das jetzt bewerten zu wollen, hat zum Beispiel mit einem Post erreicht sie ungefähr 10-mal so viele Menschen wie die anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Das heißt also, sich eine ausgewogene politische Meinung zu bilden, das ist oft nicht so leicht auf den sozialen Medien, gerade wenn man den Kontext nicht hat, das Hintergrundwissen nicht hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass Schulen das nicht ignorieren, was da passiert, sondern das aufgreifen, thematisieren und dafür einen guten Kontext, eine gute Umgebung schaffen, um eben diese Debatten zu führen. Was wir immer wieder feststellen, ist auch, dass Jugendliche, man sagt ja auch, vielleicht sind Jugendliche irgendwie depolitisiert heutzutage, aber tatsächlich interessieren sich viele, viele Jugendliche für die großen Fragen unserer Zeit. Nur ist eben die Mediennutzung eine andere geworden.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass die junge Generation eigentlich eine sehr engagierte Generation ist und eine Generation ist, die vielfach auch sagt, sie möchte Teil der Lösung sein und sie möchte nicht darauf warten, dass ältere Generationen Probleme für sie lösen, weil die werden sie nicht lösen. Stichwort Klimawandel, Fridays for Future, also eine sehr engagierte Generation.
Ja, absolut, ist auch die Erfahrung, die wir mit Schulen machen. Allerdings, man muss natürlich trotzdem gleichzeitig auch konstatieren, es gibt auch viel Unzufriedenheit in dieser Generation und Zukunftssorgen. Und ich glaube, das ist auch absolut verständlich, wenn man sich überlegt, in was für eine Zeit wir gerade aktuell leben, welche Herausforderungen auch um uns herum sind. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Sorgen und Ängste von Jugendlichen eben nicht nur von Populisten, Populistinnen auf TikTok aufgegriffen werden, sondern im Unterricht thematisiert werden, diskutiert werden, dass man miteinander dazu in Austausch geht, ohne eben, und das finde ich auch richtig, wie du es gesagt hast, nicht von oben herab sagt so, okay, das solltet ihr dazu lernen, das sind die Perspektiven, die ihr euch anschauen sollt, die nicht, sondern vielmehr die Diskussion zu suchen und gemeinsam vielleicht zum Beispiel auch an Lösungsideen zu arbeiten und konstruktive Debatten dazu zu führen im Unterricht.
Du redest ja auch viel mit Lehrkräften, hast du gesagt, und den Eindruck, den ich immer wieder gewinne, ist, dass es da schon auch eine Verunsicherung gibt. Bertelsbacher Konsens, Überwältigungsverbot, viele Lehrer sind sich unsicher, wo dürfen sie denn tatsächlich Haltung für Demokratie beziehen, wie sehr dürfen sie auch über extreme Parteien sprechen und Ähnliches. Hast du den Eindruck auch?
Absolut, ja, da sind viele Lehrkräfte verunsichert und wir finden, es ist wichtig, da nochmal zu betonen, Bertelsbacher Konsens bedeutet ja, sich wirklich mit verschiedenen Ansichten auseinanderzusetzen und als Lehrkraft da nichts vorzugeben, aber es gibt eben gewisse Werte, die im Kern unserer Demokratie und auch im Kern des Grundgesetzes stehen und Bertelsbacher Konsens heißt auf jeden Fall nicht, diese Werte zu missachten. Ne? Also das ist schon wichtig zu unterscheiden und ich glaube, da gibt es manchmal eine Verunsicherung, so inwiefern ist quasi eine Position einfach nur eine Meinung, einen Standpunkt. Inwiefern geht es um so einen Grundwertekonsens, den wir als Gesellschaft haben?
Du hast gesagt, man sieht viel KI auf der Didakta, man sieht viel Bildungstechnologie, man spricht viel über Demokratie und Demokratiebildung. Was hast du sonst noch für Eindrücke gesammelt?
Ja, dass einfach eine gewisse Aufbruchsstimmung auch herrscht. Also es sind unglaublich viele junge, neue Ideen hier. Ich war gerade vorhin beim Start-up-Stand. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jetzt gerade viele entdecken, hier bewegt sich wirklich was und dass es auch zu Kooperationen kommt. Also wie gesagt, wir zum Beispiel als BASA finden es ganz toll, jetzt, zusammen mit euch zu arbeiten, um eben das Thema der Aktualität zu lösen. Aber es gibt ganz viele tolle Ideen, mit denen ich jetzt gerade so im Austausch bin und sehe, so, vielleicht gibt es da einfach Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, so, es ist so eine riesige Aufgabe, vor der der Bildungsmarkt gerade steht, wie man damit umgehen soll, innerhalb von so kurzer Zeit in so einem viergliedrigen System, wie dem Bildungssystem in Deutschland, diese Transformation zu bewältigen. Und ich glaube, es geht nur, wenn wir zusammenarbeiten als die Akteure, die es in diesem Markt gibt.
Was steht bei dir heute noch an?
Ja, ich werde mir jetzt gleich nachher noch mal einen Kaffee holen. Ich hatte heute schon sehr viele Termine.
Bei uns gibt es den besten Kaffee auf der ganzen Messe.
Freue ich mich schon sehr drauf, genau. Ja, und dann wollte ich nachher noch mal eine kleine Runde in ein, zwei Hallen gehen, wo ich noch nicht war.
Dann danke fürs Vorbeikommen und eine schöne Messewoche nach dir.
Vielen, vielen Dank für das Interview und das Gespräch. Dankeschön.
Danke. Wenn wir über Bildung sprechen, dann sprechen wir sehr oft über Schülerinnen und Schüler, aber viel zu wenig mit Schülerinnen und Schülern. Deswegen bin ich froh, dass wir heute auch einen Schülerinnenvertreter bei uns haben. Joshua, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast für uns.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Joshua Meisel ist Vorsitzender des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg. Er hat die Schule mittlerweile erfolgreich abgeschlossen, setzt sich aber weiterhin für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler ein. Joshua kritisiert vor allem den veralteten Schulunterricht mit überholten Unterrichtskonzepten und aus der Zeit gefallenen Inhalten.
Didakta, wie war dein erster Tag auf der Didakta? Was hast du gesehen? Was fällt dir auf? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ich glaube, was mir aufgefallen ist, als ich hier reingekommen bin, ist die schiere Größe von dieser Messe. Weil davor kannte ich die Didakta nicht. Erst als ich dann irgendwie in die Landesschülervertretung hineingekommen bin, habe ich dann natürlich davon gehört, hey, ist hier in Baden-Württemberg, ist dann natürlich bei uns auch Thema gewesen. Und ich wusste natürlich, größte Bildungsmesse Europas. Ich habe es mir groß vorgestellt, aber nicht, dass es so riesig ist. Weil klar, man merkt es jetzt auch irgendwie im Wahlkampf, Bildung ist dann doch nicht immer so dieses ganz bekannte Thema oder nicht das Thema, das im Mittelpunkt steht. Und das ist mit die größte Messe, auf der ich je war. Und deswegen...
Hast du schon geschafft, einmal durch alle Hallen zu schlendern?
Schlendern würde ich es jetzt nicht sagen. Eher so ein bisschen hin und her gehetzt, dann teilweise auf der Suche nach Leuten, mit denen man sich dann irgendwie verabredet hat und dann noch schnell da hin und her, aber ja, so ein bisschen gesehen habe ich sie mal.
Was hast du denn für einen Eindruck, was sind so die präsentesten Themen auf der heurigen Didakta?
Ich glaube, für uns jetzt in der Schülervertretung war es dann doch die Präsenz von der AfD. Das war auch die Wochen davor immer schon ganz heiß diskutiert. Und das habe ich dann mit am prominentesten irgendwie mitbekommen, dass da jetzt irgendwie die große Aufregung natürlich da ist.
Wenn wir schon beim Thema sind, nimm uns ein bisschen mit. Welchen Blick habt ihr auf diese Präsenz der AfD?
Das Schwierige ist ja, dass die AfD nicht hier ist für irgendeinen Austausch oder so, sondern der AfD geht es vielmehr darum, Präsenz zu zeigen. Lehrkräfte, die ja heute auch zahlreich da sind und auch die nächsten Tage irgendwie einzuschüchtern. Ich glaube, vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, du kennst es bestimmt so oder so, sind diese Meldeportale von der AfD für Lehrkräfte, die vielleicht darauf hinweisen, dass es da gewisse Problematiken im Zusammenhang mit der AfD gibt. Und genau das will die AfD ja erreichen. Sie will zeigen, hey, sie ist präsent und man kann sich eben nicht vor der AfD schützen. Und genau deswegen haben wir ja gesagt, hey, wir rufen hier zu Protest auf, um eben zu zeigen, nein, wir wehren uns dagegen. Wir wehren uns dagegen, dass diese Ideologien ins Klassenzimmer getragen werden und dass Lehrkräfte eingeschüchtert werden.
Umso wichtiger ist, glaube ich, Demokratiebildung in der Schule. Du bist ja mittlerweile Student, aber deine Schulzeit ist noch nicht allzu lang vorbei. Wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, wie intensiv war denn deine Demokratiebildung? Bist du der Meinung, wir sind da gut am Weg oder bist du der Meinung, da fehlt noch einiges?
Doch, da fehlt noch einiges. Das haben wir auch in den letzten Monaten bei uns jetzt in Baden-Württemberg, ist ja groß die Bildungsreform, immer wieder deutlich gemacht, dass es jetzt da zwar dieses Innovationselement Demokratiebildung gibt, aber dass das eigentlich nicht genug ist. Weil die Demokratiebildung, die wir in der Schule erfahren, ist ganz oft so theoretisch. Das ist dann im Rahmen von Politik- bzw. Gemeinschaftskundeunterricht. Und das ist auch gut, weil wir müssen natürlich verstehen, wie funktioniert denn eigentlich unsere Demokratie? Wie wähle ich? Wie setzt sich der Bundestag zusammen? Wie setzen sich die Landtage zusammen? Aber gleichzeitig muss man auch Demokratie erleben. Man muss merken, hey, ich kann mitgestalten. Meine Stimme bewirkt tatsächlich was. Und das schafft unserer Meinung nach noch viel mehr Vertrauen in Demokratie, wenn man eben merkt, hey, es hat Gewicht, was ich will. Meine Anliegen werden gehört. Und das muss eben schon ganz klein in der Schule anfangen, damit man dann eben nicht später zu dieser Politikverdrossenheit kommt, die man ja jetzt auch viel in der Gesellschaft sieht, dass viele das Gefühl haben, hey, es ist ja gar nicht wichtig, dass ich wählen gehe. Meine Stimme hat kein Gewicht. Aber wenn man schon in der Schule merkt, hey, es ist wichtig, dann wird man auch später viel mehr Vertrauen in die Demokratie, in die Politik haben.
Du hast die Schulreform Baden-Württemberg schon angesprochen. Aus Schülerinnensicht, was wird besser, was ist positiv? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, hättet ihr anders gemacht?
Ich würde sagen, jetzt vielleicht auch so aus so einer Schülervertretungssicht sogar, ist das größte und zentralste Problem an dieser Bildungsreform, dass es einen unglaublichen gymnasialen Fokus hat. Mhm. Klar, sie wurde irgendwie dadurch hervorgerufen, dass es diese Elterninitiative für G9 gab. Man hat sich halt in der Koalition, im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, es soll keine Strukturdebatten geben, also man will da keine große Bildungsreform machen. Dann musste man es irgendwie machen, dann hat man das gemacht, was von dieser Elterninitiative gefordert wurde, G9. Aber die Sekundarschule, die eigentlich unbedingt Unterstützung bräuchte, ich denke da an Hauptschulen oder SPBZ, also Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, die teilweise eine Lehrkräftebesetzung von 60% haben. Also das sind riesige Probleme und an den Gymnasien haben wir fast eine 100% Versorgung. Das ist zwar immer noch nicht optimal, aber es ist okay, man kann da gut arbeiten. Und an den Schularten, wo es viel mehr brennt, die wurde praktisch nichts getan. Da wurden so ein bisschen die Innovationselemente hin mit abgeschoben. Da wurde gesagt, ja, die sollt ihr auch machen. Wie genau, wissen wir noch nicht. Ihr kriegt keine zusätzlichen Ressourcen, anders als das Gymnasium. Aber macht die auch mal. Und das ist natürlich problematisch.
Du hast jetzt sicher auch gesehen, dass KI so ein ganz zentrales Thema auf der Didakta heuer ist. Nicht zum ersten Mal, aber das ist ein sehr zentrales Thema. Welchen Blick hast du darauf? Macht KI-Lernen für Schülerinnen nachhaltiger? Und wenn nicht, was wird es aus deiner Sicht brauchen, damit Lernen nachhaltiger wird durch KI?
Also es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, aber wir haben immer noch keinen wirklich einheitlichen Umgang. Deutschlandweit, aber auch allein in den Schulen in Baden-Württemberg. Ich glaube, es ist jetzt eine ganz wichtige Initiative, dass unser Kultusministerium zusammen mit dem ZSL das KI-Zentrum Schule in Heilbronn gegründet hat. Das ist ja der deutsche Standpunkt, also der europäische Standpunkt für KI-Grundlagenforschung und dann eben das KI-Zentrum Schule für Schulen in Deutschland sein soll. Und glaube, da einheitliche Lösungen zu entwickeln, auch Lehrkräftefortbildung, die da ganz, ganz wichtig ist, damit Lehrkräfte überhaupt selber lernen, damit umzugehen und das dann auch den Schülerinnen und Schülern beibringen können. Das große Problem ist, wenn man nicht den Umgang damit lernt, dann haben wir, anstatt dass es vielleicht zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt, ich denke da an zum Beispiel Tutoren, also wenn man jetzt von Haus aus niemanden hat, der einem bei Hausaufgaben zum Beispiel helfen kann, dann ist es ja super, ich habe irgendeinen KI-Tutor, kann den irgendwie fragen, hey, kannst du mir das bitte erklären und kann das dann vielleicht selber anwenden, aber das muss man ja auch irgendwie lernen. Wenn man das nicht hat, dann wird das irgendwie noch viel schlimmer, weil die, die das dann vielleicht auch von Haus aus mitgegeben bekommen, von den Eltern gezeigt bekommen, wie prompte ich richtig und eben das nicht in der Schule gelehrt wird, sondern nur von zu Hause aus, dann haben die auch noch die Skills, sich Hilfe zu holen durch eine KI und dann können die noch besser lernen und die aus eben weniger privilegierten Haushalten werden noch weiter abgehängt. Und das muss man unbedingt verhindern und das deswegen irgendwie mit in die Schule nehmen, da die Kompetenzen mit an die Hand geben, mit einer KI umzugehen.
Das heißt, wenn ich es richtig zusammenfasse, wir stehen noch ganz am Anfang und wir haben es selbst in der Hand, ob die Reise in die richtige Richtung geht oder eher nicht.
Ja, jetzt haben wir es noch in der Hand, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, ich glaube, Google hat vor 7 Jahren oder so gesagt, sie sind eine AI-First-Company. Und wir haben das erst jetzt begriffen und jetzt ein KI-Zentrum Schule mal gebaut, das dann irgendwie in 3 Jahren oder so richtige Grundlagen liefern soll. Und naja, die KI, ChatGPT, wurde Ende 2021 gelauncht und wir haben immer noch keinen Plan. Also wir sind eigentlich schon echt hintenher. Wir müssen jetzt richtig Gas geben, um da noch die richtige Bahn einzuschlagen.
Aber ist das nicht bei vielen Themen so die Herausforderung im Bildungssystem, dass wir langsamer sind als die Veränderung in der Welt außerhalb der Schule?
Ja, das schon. Ich glaube, wir haben da auch noch keine wirkliche Lösung gefunden in der Politik. Wie können wir schnell auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren? Weil wir dann oft sehr, sehr lange debattieren und dann wenig machen. Und gleichzeitig, wenn dann was gemacht wird, dann wird auch sehr schnell wieder kritisiert. Aber in so einer Situation muss man vielleicht mehr Mut haben, was zu machen, damit man eben nicht weiter zurückfällt. Die Niederlande zum Beispiel, die haben so ein Zentrum schon seit 2 Jahren oder so. Die waren da deutlich früher. Also kurz nach dem Launch von ChatGPT haben die gesagt, okay, wir müssen da jetzt unbedingt schauen, dass wir sowas haben.
Joshua, was hast du so die nächsten Tage vorher auf der Messe? Was hast du dir vorgenommen? Was wirst du dir anschauen? Mit wem wirst du sprechen?
Ich glaube, vor allem irgendwie nochmal der Austausch mit Politikern ist mir natürlich wichtig, um da unseren Anliegen noch mehr Gehör zu verschaffen. Und natürlich sind wir auch noch auf ein paar anderen Podien eingeladen. Das heißt, da auch nochmal so ein bisschen vielleicht Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schülern den LSBR zu zeigen, so ein bisschen zu sagen, hey, hier sind wir, weil viele kennen ja gar nicht unbedingt die Schülervertretung der Länder oder auch die Bundesschülerkonferenz und dazu sagen, hey, das gibt's, hier kann man mitmachen, wir probieren eure Anliegen zu vertreten. Ich glaube, das ist auch noch ein Ziel für die nächsten Tage.
Dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein und eine erfolgreiche Zeit noch auf der Didakta.
Dankeschön.
So, mein nächster Gast in unserem Klett-Café ist Monika Stein. Liebe Monika, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Monika Stein ist Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Sie setzt sich für mehr Demokratiebildung an Schulen ein, fordert mehr finanzielle Mittel für die Schulsozialarbeit und betont immer wieder, wie wichtig mutige Investitionen in Bildung und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte sind.
Du hast gerade kurz gesagt, du bist noch nicht so lange auf der Messe heute, du bist gerade erst angekommen, aber wenn du hier reingekommen bist, was waren denn so deine ersten Eindrücke?
Viele motivierte Menschen mit zum Teil großen Taschen, die mir entgegenkamen, die angeregt geplaudert haben über Dinge, die sie gesehen haben, über Bildung. Ich hatte den Eindruck, dass etliche Lehrkräfte dabei waren, die sich darüber unterhalten haben, was sie für einen Unterricht brauchen können, was sie hier mitkriegen. Also insgesamt eine tatsächlich lebendige Atmosphäre.
Ich nehme an, du bist Stammgast auf der Didakta, oder?
Bin ich,
ja. Wie viel da ist es? Weißt du es noch auswendig?
Oh Gott, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Als Landesvorsitzende ist es meine zweite. Ich bin Landesvorsitzende der GEW, aber ich war vorher auch schon und das kann ich, wüsste ich jetzt nicht. Wäre eine Lüge.
Was schätzt du so an der Didakta? Warum kommst du gern zur Didakta?
Es ist tatsächlich eben eine Bildungsmesse. Das heißt, es geht von vorn bis hinten eigentlich um Bildung. Dieses Mal ist es anders, dass die Politik hier auch Einzug gehalten hat. Aber ansonsten geht es eigentlich größtenteils um Bildung. Und das schätze ich sehr, den Austausch wirklich zwischen den verschiedenen Bildungsinteressierten und denjenigen, die im Bildungsbereich arbeiten. Dieses Interdisziplinäre, was einfach notwendig ist und was uns gut tut.
Ist doch gut, oder, wenn es mal um Bildung geht? Weil wenn man jetzt den aktuellen Bundestagswahlkampf mitverfolgt, dann kann man schon bemerken, dass eigentlich relativ wenig über Bildung gesprochen wird. Wir haben jetzt am Sonntag das Kanzlerduell gehabt. Da ist viel über Standort und Wettbewerbsfähigkeit gesprochen worden, aber es ist kein einziges Mal das Wort Bildung gefallen. Und es ist nicht darüber gesprochen worden, dass eigentlich beste Bildung Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist. Bist du auch der Meinung, dass wir eigentlich im politischen Diskurs zu wenig über Bildung sprechen?
Wir sprechen deutlich zu wenig über Bildung und ich würde es gar nicht nur als Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsbedingungen sehen, sondern tatsächlich als Teilhabemöglichkeit und als etwas, was unsere Demokratie auch stützt und schützt, wenn Menschen gebildet sind, wenn sie Demokratieerfahrungen haben in ihren Bildungseinrichtungen. Und wir sprechen in diesem Wahlkampf viel zu viel über ein, zwei Themen, die auf der Agenda der meisten Menschen, die sich für Politik interessieren, gar nicht ganz oben stehen. Zum Teil ja, zum Teil nein. Und alle anderen Themen wie Bildung, wie Soziales, wie Umwelt fallen hinten runter und werden irgendwie gar nicht mehr gesehen oder gehört.
In Baden-Württemberg wird ja zurzeit viel über Bildung gesprochen. Da ist ja gerade ein großes Bildungspaket verabschiedet worden. Kultusministerin Schopper sagt, das ist die größte Bildungsreform der letzten Jahrzehnte. Was wird sich verändern? Was wird besser?
Also besser wird, dass die frühe Bildung in den Blick genommen wird, dass in die frühe Bildung und in die Grundschulen investiert wird mit einem Sprachförderpaket oder mit einem Sprachbildungspaket. Ich würde es trotzdem nicht als eine Bildungsreform betrachten. Für eine Bildungsreform fehlt mir, dass die Schulstruktur in den Blick genommen wird und wirklich Änderungen, große Änderungen vorgenommen werden. Das passiert nicht, sondern wir bleiben eigentlich in unserem derzeitigen Schulsystem hängen und verlängern die Gymnasialzeit an den allgemeinbildenden Gymnasien und machen ansonsten kleinere Änderungen bei den anderen Sekundarschulen. Bei den beruflichen Schulen werden wir sehen, was es für Auswirkungen hat. Also von daher, eine Bildungsreform ist für mich schon nochmal was anderes als das, was wir haben. Ich möchte aber das Bildungspaket nicht kleinreden, was jetzt hier gerade verabschiedet wurde. Also wie gesagt, die Sprachbildung, die in die Kitas und in die Grundschulen einzieht und die auch wirklich mit Geld und Ressourcen unterlegt wird, das kann man nicht verachten und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass deutlich mehr und zum Teil auch andere Dinge noch notwendig wären. Also eine Sprachbildung, die irgendwie extra Kinder aus der Kita 4 Stunden in der Woche rausnimmt, aus der jeweiligen Kita oder wenn sie keinen Kita-Besuch haben, 4 Stunden in der Woche extra ihnen Sprachbildung zukommen lässt. Das ist nicht das, was wir das Nonplusultra finden, sondern wir sagen, es muss eigentlich alltagsintegriert sein und wir müssen erreichen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, eine Kita zu besuchen und davon sind wir in Baden-Württemberg 10% weg.
Es fällt auch immer wieder das Wort, das neue G9. Was ist denn so neu am G9 im Vergleich zum alten G9?
Ich glaube, das ist die Betonung, dass eben nicht zurück zum Alten, sondern was Neues sein soll. Was stimmt ist, es ist Demokratiebildung gestärkt, es ist kein Coaching, sondern es ist ein Mentoring, hält Einzug in die Gymnasien. Es gibt eine Stärkung der Klassenlehrkräfte, es gibt tatsächlich projektbezogene Dinge, die Einzug halten in die Klasse 7 und in die Klasse 10. Wir sehen, dass sich da in den Bereichen was verändert. Wir sehen aber auch, dass das Gymnasium, das allgemeinbildende Gymnasium, das allgemeinbildende Gymnasium bleibt. Dass es jetzt dann 9 Jahre Zeit haben wird, nicht mehr nur 8 Jahre. Dass der Sprung leider nicht genutzt wurde, um jetzt für eine Ganztagsschule tatsächlich eine vernünftige, zumindest Ganztagsunterstufe zu machen. Das heißt, die Kinder werden deutlich weniger als 30 Wochenstunden Unterricht haben in der 5. Klasse und werden aus einer Ganztagsgrundschule rauskommen und oder aus einer Grundschule mit Ganztagsbetreuung rauskommen und dann mittags auf der Matte stehen zu Hause. Das wird für Eltern auch eine große Herausforderung sein und da entfernen wir uns dann auch noch weiter vom Thema Bildungsgerechtigkeit, als wir im Moment da schon stehen.
Jetzt können dich unsere Hörer nicht sehen. Ich kann dich sehen. Wenn man dich ansieht, sieht man ganz deutlich, du beziehst Haltung. Du hast einen Button auf deinem Jackett, wo drauf steht gegen rechts. Wie wichtig ist denn Demokratiebildung in Zeiten, wo die Ränder immer stärker werden?
Demokratiebildung ist unerlässlich. Also unsere Demokratie ist im Moment in Gefahr. Und wir sehen, dass es eine große Partei gibt, die tatsächlich unsere Institutionen, unsere Demokratie von innen aushöhlen möchte. Diese Partei hat einen Stand hier auf der Didakta, was ich unfassbar finde, ehrlich gesagt. Es gab noch nie politische Stände auf der Didakta. Und jetzt im Moment gibt es einen Stand der AfD und es gibt daraufhin dann auch Stände von anderen demokratischen Parteien hier. Ich finde, das muss nicht sein auf einer Bildungsmesse. Da hat die Politik nichts zu suchen. Also Bildungspolitik ja. BildungspolitikerInnen ja, aber nicht irgendwelche Bundestagswahlkämpfe oder irgendwelche rechtspopulistischen vereinfachten Narrative, die da verteilt werden. Und es ist klar, die AfD hat ein sehr rückwärtsgewandtes Bildungsideal. Das heißt, wenn wir über die Bildung der Zukunft sprechen, dann ist sie definitiv der falsche Ansprechpartner.
Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wie schaut denn dein Terminplan aus für die nächsten Tage? Was wirst du hier alles sehen auf der Messe?
Ich werde auf jeden Fall mal noch einen ganz gründlichen Rundgang machen über die Messe. Ich werde mittags um 12 in Halle 7 stehen und für die Demokratie singen und streiten. Und ich werde beim Ganztagsgipfel zum Beispiel des Städtetages werde ich am Freitag sein. Ich werde morgen bei der bekannten, ich weiß gar nicht genau, wie der offizielle Programmpunkt heißt, aber morgen geht es eben um dieses Sprachfit-Förderpaket für unsere Kitas und Grundschulen, was morgen nochmal vorgestellt wird. Da werde ich dabei sein. Und ansonsten werde ich unfassbar viele Gespräche haben mit Menschen, die bei uns an den Stand kommen. Ich werde etliche PolitikerInnen treffen, die in Entscheidungspositionen sind oder Menschen aus dem Kultusministerium, um einfach auch da viel Lobbygespräche für die Bildung zu haben.
Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit auf den Takt und viele gute Gespräche.
Danke. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit und noch nette InterviewpartnerInnen und eine gute Zeit auf der Didakta.
Danke dir.
Danke.
Tschüss. Es macht großen Spaß, hier mit Menschen auf der Didakta ins Gespräch zu kommen. Einige dieser Gespräche durften wir hier im Podcast wiedergeben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ein weiteres spannendes Gespräch wartet hier noch auf mich auf der Didakta, nämlich mit Professor Carola Surkamp. Mit der darf ich morgen darüber sprechen, wie KI den Fremdsprachenunterricht beeinflusst. Das Gespräch hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.